verstanden, eine Stunde Lüften heißt eine Stunde Gottesdienst. Ist das richtig?
Nein.
Ah, okay. Nee, nicht, dass ich euch quälen möchte, aber ja, ich wollte nur nachfragen. Genau. Dachte ich, dass
aber ich bin immer korrigiert.
Ja, nee,
ich wollte eigentlich sagen, wir werden grundsätzlich mit dem Gottesdienst beginnen. Ja. Ja,
ja.
Das ist immer einfach auf der sicheren Seite, das sollte mal eine Kontrolle.
Ja, ach, für mich ist noch eine Hausnummer. Ich dachte, okay. Kennt ihr den Vers? Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter?
Ja.
Ah. Aber die Predigt geht heute nicht darüber, sondern um die Verse davor. Also die eine ist geschockt, die andere ist enttäuscht. Zu früh oder zu spät gefreut, seid dankbar an allen Dingen. Heute geht es nicht darum. Ja, warum hättet ihr euch darüber gefreut? Ja, warum denn? Naja, gut. Aber... Das musste von einer Frau kommen. Gut, Roswitha, ja. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genau. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Und sie sollen auch die Männer der Frauen lieben. Man hat zu Recht, das eine gehört zum anderen. Aber davor kommt Verse, und deshalb habe ich vorhin zum Reinhard gemeint, mit Dankbarkeit sind wir heute nicht am Ende. Aber heute geht es sinnigerweise weiter mit Dankbarkeit. Ich wusste von der Verkündigung vom Anfang wirklich nicht. Ich habe gestern vom Hans-Peter erfahren am Telefon, habe aber keine Zeit oder auch die Möglichkeit gehabt, das noch anzuhören. Ich weiß nicht, um was es letzte Woche ging, warum ihr zweimal nacheinander mit Dankbarkeit überschüttet werdet oder aufgefordert werdet, weiß ich nicht.
Notwendig.
Vielleicht notwendig, ja. Ich kann nur sagen, dass mich selber als die letzten Wochen, Monate so bewegt, berührt hat, weil durch Corona-Zeit hat mir, ich kenne das ja alle, Bücher gelesen, YouTube angeschaut, alles Mögliche, man kommt von einem zum anderen. Und irgendwann bin ich bei dem Neuen Bund, was ja auch an die Munde geht, gelandet, und dann dadurch bin ich dann irgendwann bei Dankbarkeit gelandet. Und dann wurde ich erinnert an meine späte Kindheit, also sprich ein junges Erwachsenenalter, an so ein Buch, was ich gelesen habe von so einem Amerikaner, da ging es um Dankbarkeit. Das hat mich damals so berührt und irgendwann aber wütend gemacht, weil er dann so provokativ sagte, sei dankbar an allen Dingen. Und dann kann man ja als guter Theologe kommen und sagen, ja, was heißt denn für alles? Alles, was Jesus getan hat, und das andere ist weg. Und die Gedanken haben mich damals sehr beschäftigt und irgendwann habe ich das Buch dann weggetan. Aber mir fiel das Buch wieder ein und ich sagte zu meiner Frau, jetzt weiß ich nicht, ob ich damals in diesem Wutanfall das Buch weggeschmissen habe. Hab da meine Bibliothek durchgeschaut und habe das Buch glücklicherweise wieder gefunden. Und dann habe ich dann wieder gelesen und dann ein anderes Buch von dem noch gekauft, das wieder auferlegt wurde, ganz neu. Das ältere Buch dazu. Und es hat mich dann sehr berührt, das Thema Dankbarkeit. Und dann bin ich bei diesem Bibelvers von heute gelandet. Weil ich denke, es ist auch kein Zufall, dass letzte Woche Anton darüber verkündigt hat, dass es mich auch bewegt hat, schon vor Wochen und Monaten. Denn es ist ein großes Geheimnis. Denn wir können wirklich durch die Medien schauen, aber wo findest du das Wort Danke? Wo findest du das Wort Danke? Auch in deinem eigenen Leben. Wann hast du das letzte Mal Gott gesagt, Gott, danke für meinen Lebenspartner, für meinen Ehepartner, für meine Kinder, für meine Eltern, für die Gemeinde? Es gibt so viele Dinge, die kritisiert werden, so viele Dinge, die negativ betrachtet werden, abfällig gesehen werden, aber von Herzen, also nicht gespielt. Und ich glaube auch nicht, dass Anton das wollte, bin ich überzeugt. Und das will ich auch ich nicht heute. Aha, der Stein der Weisen, die neue Lösung. Die Religion heißt jetzt der Weg, sei dankbar. Darum geht es gar nicht. Sondern das Herz ist erfüllt von Jesus, von seiner Liebe, die uns liebt, als wir noch seine Feinde waren. Und der Blick auf unser Leben, auf dein Leben, auf deine Situation, soll es mehr und mehr bestimmt sein von dem, wie Gott ist. Wie Gott ist. Wenn ich überlege, dann das Leben von Josef im Alten Testament, den kennt ihr, der in Ägypten gelandet ist und über 30 Jahre im Knast saß, ich habe selten, ich wüsste gar nicht, bei ihm wahrgenommen, dass er gejammert hätte, dass er undankbar war, trotz all dem Leid. Oder wenn ich an den König David denke, an den Gesalbten, er hat Sünden begangen, keine Frage, er hat Fehler gemacht, keine Frage. Aber das Wort Undankbarkeit in seinem Leben kenne ich bei ihm nicht. Wenn er in der Verfolgung war, vor Saul floh, in der Wüste war, in der Höhle sich verstecken musste, wenn seine eigenen Kinder gegen ihn waren, aber Undankbarkeit habe ich bei ihm nie registriert. Und dann gibt es viele andere. Unser größtes Beispiel, Jesus Christus. Er hat niemals gejammert, oh Vater, was war das für eine Idee? den schönsten Himmel aller Himmel zu verlassen, deine Gegenwart auf diese Erde zu bringen, zu meinen Feinden, zu deinen Feinden. Er hat niemals Undankbarkeit darüber geäußert. Niemals, niemals gejammert. Und die Verse, die uns heute beschäftigen und begleiten dürfen, heißen: So achtet nun sorgfältig, im Epheser 5, Vers 15, achtet sorgfältig darauf. Und eigentlich im Griechischen muss es anders heißen: So achtet nun darauf, wie ihr sorgfältig euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit, und es kommt, ob es uns gefällt oder nicht, für alles, zu jeder Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In der Furcht Gottes ordnet euch untereinander unter. So achtet nun darauf. In den meisten Übersetzungen, meiner Erkenntnis nach, steht da, achtet sorgfältig darauf. Nur sinnigerweise im Griechischen wird dieses Wort achten auf etwas niemals mit diesem Adverb sorgfältig verbunden. Nur diese Stelle hat man so übersetzt. Eigentlich heißt es eher, achte darauf, und das sorgfältig bezieht sich auf deinen Wandel, auf dein Leben. Achte darauf, wie du lebst. Achte darauf, dass du sorgfältig bist. Und deshalb möchte ich die Frage in euch stellen, die ihr euch selber beantworten dürft, ganz still in deinem Herzen, auch zu Hause: Auf was achtest du eigentlich in deinem Alltag, in deinem Leben am meisten? Dass du bei Rot nicht geblitzt wirst oder beim Arbeitsplatz immer gut dastehst oder du das Noten hast, was macht dein Leben aus? Auf was achtest du am meisten in deinem Leben? Und Paulus gibt uns hier den Hinweis, durch den Heiligen Geist geführt: Am meisten achte darauf, wie du dein Leben führst. Und wie gesagt, ich bin überzeugt, Gott möchte nicht, dass wir religiös sind, religiös werden, sondern es geht um deinen Lebenswandel, weil er so viel nämlich alles mit dir, mit dem Menschen um dich herum zu tun hat. Dieses Wort, wie du dein Leben führst oder wie du lebst, sagen manche Übersetzungen. Im Alten hieß es noch, in alten Übersetzungen, wie du wandelst. Das ist ja genauso, wie wir vorhin gehört haben, mit Gelübde. Das sind alles Begriffe. Unsere Kinder würden uns fragen: Gib mir mal ein Fremdwörterbuch, ich kenne das Wort nicht. Gelübde, wandeln, was soll denn das alles? Aber es sind halt Begriffe, gut zur damaligen Zeit, heute reden wir anders. Aber dieses Wort heißt einerseits gehen, sogar eigentlich eher so seine Tritte prüfen, wie so Trittsicherheit im Wanderweg prüfen und dann schauen, wie du Schritt für Schritt gehst. Das griechische Wort. Und wenn wir durch den Epheserbrief gehen, dann würden wir in verschiedenen Versen zuvor immer dieses Wort finden und an siebter Stelle finden wir es an dem heutigen Bibeltext. Ich möchte euch mal vorlesen, da heißt es: In welchen ihr einst lebtet, nicht in diesen Werken der Finsternis, des Fleisches, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, im Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, steht in Epheser 2, Vers 2. Und acht Verse später heißt es: Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott bereits zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen leben oder wandeln sollen. Auch wieder dieses Wort wandeln und leben. Und 4, Vers 1: So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr würdig lebt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Da geht es nur um dieses Wort. Und an siebter Stelle, das finde ich interessant, siebte Stelle, ihr wisst ja auch, sieben zur Bedeutung, Symbolik in der Bibel, diese Vollkommenheit. An diesem letzten Vers im Epheserbrief heißt es nun: Achte darauf, dass du sorgfältig lebst, sorgfältig und weise lebst. Und die Frage darfst du dir selber stellen und beantworten: Möchtest du eher zu denen gehören, die nicht sorgfältig leben? Die Bibel sagt auch an vielen Stellen, vor allem im Alten Testament, das sind die Toren. Die Narren, die Dummen, zermögen sie Nobelpreise kriegen von irgendwelchen Kommissionen in dieser Welt, aber den Nobelpreis, den Adelpreis des Himmels bekommen sie nicht, weil sie das Wesentliche versäumt haben, nämlich nicht weise zu leben. Und wir sind sehr, sehr getrimmt, auch gerade in Schulen und Universitäten und Bildung. Es geht immer um die Weisheit der Welt und die Bildung, um all das, was Menschen greifen können, was sie machen können, was sie entwickeln, erforschen können, aber wenig ist gar nicht um das Herz. Und Jesus sagt vor allem: Achte auf dein Herz, mehr als alles andere, aus ihm entspringt das Leben, Sprüche 4, 23. Und so darfst du leben. Wie ihr lebt, nicht als Unweise. heißt es, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Aber die Zeit geht so voran. Hans-Peter und ich, wir können uns da wirklich zusammentun. Er hat auch gerade gesagt, wenn wir das Alter haben, ich kenne die Lieder auch aus meiner Kindheit, 30, 40 Jahre her, dann siehst du wirklich, wie die Zeit dahin geht. Du denkst, du als 15-Jähriger, 25-Jähriger, dir gehört die Welt, das Leben hast du vor dir und plötzlich bist du Mitte 50 und denkst, wow, wo ist die Zeit geblieben? Wo ist die Zeit geblieben? Und du kannst dir wirklich mehr Gedanken machen, was ist, wenn du jetzt wirklich morgen nicht mehr lebst und vor Gott stehst. Weil die Zeit, jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Tag. Meine Frau hat letztens eine Dame besucht, im Nachbarort, und die ist jetzt 100 geworden. Und dann hat sie noch vor 2 Wochen, 10 Tage vor dem Geburtstag gesagt, ja, dann darf ich ja bald 100 werden. Und dann sagt diese Dame, ja, wissen Sie, in Jahren rechne ich nicht, ich rechne nur in Tagen. Denn ob ich wirklich 100 werde in 10 Tagen, das weiß ich ja nicht. Ich rechne in Tagen. Und dann dachte ich, ja, die Frau hat recht. Egal, ob ich 100 werde oder 60 oder 14, jeder Tag ist ein Geschenk. Denn nur weil die Statistik sagt, durchschnittlich wirst du erst 74 als Mann, ich weiß nicht, oder 76, die Frau ein paar Jahre älter, heißt es nicht, dass du so alt wirst. Jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag. Deshalb, die Tage sind böse, heißt auch, die Tage sind mit so vielen Dingen gefüllt, die dich ablenken vom Wesentlichen. Ablenken von der Gemeinschaft mit Gott. Ablenken von guter, erfüllter Gemeinschaft. Ablenken und die hinterher dich leer zurücklassen. Du kannst dich stundenlang mit dem beschäftigen, tagelang mit dem beschäftigen und hinterher abgehakt. Was bleibt übrig in deinem Herzen? Nichts. Das meint die Bibel damit, die bösen Tage. Es erfüllt dich nicht. Und letztendlich, alle, die da sind, kann ich in eure Herzen schauen, ist auch gut, das ist kein Gott allein. Aber ich vermute doch mal, den meisten von uns, auch den Menschen draußen, die hier nicht im Gottesdienst sind, aber in diesem Ort leben, die meisten Menschen sehen es nach vor allem nach etwas, nach Glück, nach Freude, nach Erfüllung in ihrem Leben. Und die meisten natürlich ohne Jesus suchen es in der Welt. Aber Jesus allein, er erfüllt uns. Er gibt uns dieses Glück. Er gibt uns dieses Glück, diese Freude, diese Fülle, dass du morgens aufstehst und dankbar bist. Auch wenn du vielleicht Migräne hast, trotzdem sagst, Gott, ich danke dir für diesen Tag. Ich darf aufstehen, ich darf mit Augen sehen, mit Ohren hören. Ich darf meine Zehen bewegen, ich darf mich mit den Füßen ins Bad tragen lassen. Ich habe fließendes Wasser, ich darf mich dort waschen. Ich darf meine Kinder schreien hören, es ist zwar die falsche Uhrzeit, aber sie schreien, sie leben. Und danke, dass sie zur Schule gehen dürfen. Und danke, dass es Schule gibt, Bildungssystem, Ausbildungsplätze, so viele Dinge, wo wir Gott danken dürfen. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Oftmals fragen die Menschen, was ist der Wille des Herrn? Vor allem ganz konkret, was ist der Wille des Herrn für dein Leben? Weißt du, was der Wille des Herrn für dein Leben ist? Weißt du es? Ich dürfte gerne hineinsprechen. Ich weiß nicht, würde es jetzt übertragen, landet es in YouTube oder Instagram oder was? Oder dürft ihr euch melden ohne Scheu und Scham? Ich weiß es nicht. Also wenn, dann dürft ihr es gerne was sagen. Denn was ist der Wille des Herrn für dein Leben? Macht euch da mal Gedanken. Heiligung? Ja? Richtig? Ja. Und wenn ihr jetzt an Bibelstellen steht, denkt, wo es dann heißt, das ist aber der Wille Gottes für euch. Bitte? Ja, genau, das ist schon interessant, gell? Da kommt dann keiner auf 1. Thessalonicher 5. 21 kennen wir alle, prüft alles, das Gute behaltet. Aber wenige Verse vorher heißt es, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. 100 Punkte. Seid dankbar in allen Dingen für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Ich kenne es doch auch. Heiligung, 100 Punkte. Jesus ähnlicher werden, 100 Punkte. Aber wo höre ich denn selten in der Resonanz, sei dankbar in allen Dingen für alles? Weil es nicht unserer Natur unbedingt entspricht. Und ich denke, das war auch das, was mich dann, so sehe ich es, der Heilige Geist und Jesus die letzten Monate, was er vor 30 Jahren schon gemacht hat, aber neu inspiriert hat. Und diesmal habe ich das Buch nicht weggeschmissen. Diesmal habe ich mich mehr mit Gottes Wort beschäftigt, mit Jesus, mit Gott. Warum sagt er, seid dankbar an allen Dingen? Denn es kommt ja in der Folge jetzt, darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und jetzt kommen die Punkte, was ist der Wille des Herrn für dein Leben? Und berauscht euch nicht voll mit Wein, was zur Zügellosigkeit führt oder auch zur Verderblichkeit, sondern werdet mit Geist erfüllt. Und bemerkenswerterweise, zumindest wenn man den Medien so glauben will, ist ja unter Corona der Konsum von Wein gestiegen. Habt ihr vielleicht auch gelesen und gehört. Die Leute haben mehr zu Alkohol gegriffen. Ja gut, klar, was macht man, wenn man die ganze Zeit eingesperrt ist mit seiner Familie? Die ganze Zeit nur Halmer spielen, Mensch, ärgere dich nicht, wenn die wenigsten machen. Also sucht man sich halt irgendwelche, sage ich mal, Ersatzfreuden und unter anderem halt der Alkohol. Also ich habe gestern echt nochmal nachgeschaut, es ist schon so, der Konsum an Alkohol ist gestiegen in den letzten Monaten und vor allem Wein. Die Leute suchen halt dann da ihr Glück. Was aber nur ein Teil ist, einer sogenannten, sage ich mal, Ersatzfreuden. Wenn wir Jesus und das Glück in ihm nicht finden und haben, die Menschen suchen es irgendwo. Wenn es Corona nicht erlaubt und man kann keinen Sport machen bis zum Exzess und nicht Auto fahren bis zum Exzess oder irgendwelchen Dingen nachgehen, Hobbys, Freuden, sportlichen Aktivitäten, Reisen, dann muss man es halt auf das kleinste Zimmer reglementieren und dann bleibt vielleicht noch Alkohol dem einen oder anderen. Traurig genug. Aber er hat es ja an die Christen geschrieben. Selbst sie standen in Herausforderungen. In der damaligen Zeit, vor allem deren Kultur, ich denke, in gewissem Rahmen, so wie ich das weiß, hat Alkohol natürlich vielleicht eine andere Rolle gespielt. War ganz normal dann, vielleicht zum Mittagessen sein Wein zu trinken, wie auch immer. Und wie es auch heute noch im mediterranen Gefilden ist. Aber das Wort Gottes will uns bewahren davor. Denk nicht, dass das deine Freude ist. Denk nicht, dass das ist, was dich erfüllt. Was dein Herz erfüllt. Dass dir das gibt, wonach du dich sehnst. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet mit Geist erfüllt. Das wirst du sagen, als ich doch getauft wurde und die Fülle bekommen habe und die Ältesten oder wie auch immer für dich beteten, wurde doch der Geist Gottes in dich hineingelegt. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Und was da wichtig ist, dass du verstehst, als du zu Jesus gefunden hast, Gott der Vater dich gezogen hat, wie sein Wort sagt, Gott der Vater dich gezogen hat zu Jesus, denn niemand kommt zu Jesus, außer der Vater zieht ihn. Und als er durch seinen Geist dich lebendig gemacht hat, denn wir waren tot in unseren Sünden. Wir waren tot. Und keiner von uns konnte sich lebendig machen. Keiner von uns konnte sich aufmachen und sagen, so, heute gehe ich mal zu meinem Vater im Himmel und sage, ich tue Buße, kehre um und weiß, dass alles schlecht und schlimm war. Und heute bin ich ein Christ in Gottes. Sondern die Güte und die Gnade und die Liebe Gottes hat dich gezogen. Und sein Geist hat dich berührt. Und er hat dich lebendig gemacht. Denn er liebte dich, als du noch, und liebte mich, als ich noch, wir zusammen seine Feinde waren. Da liebt er uns. Und der Geist Gottes kam in dich. Und jetzt liest du hier, was? Die Kinder Gottes kriegen den Auftrag, werdet mit Geist erfüllt, das verstehe ich nicht. Das eine ist, dass der Heilige Geist in dir lebt, dass er dich leitet, dass er dich überführt, dass er dir Freude gibt. Freude vor allem, ein Kind Gottes zu sein. Aber was auch unsere Aufgabe dabei ist, wo der Geist Gottes uns anspornt und ermutigt, es zuzulassen, bist du bereit, alle Bereiche deines Lebens von diesem Geist erfüllen zu lassen? Alle Bereiche. Mehr und mehr zu sagen, ja Herr, sei du mit deinem Geist in meinen Gedanken. Sei du mit deinem Geist in meinem Geldbeutel. Sei du in meinem Geist in meinem Terminplan. Sei du in meinem Geist in meinen Worten. In allen Bereichen. In allen Bereichen, wie es vorhin Hans-Peter sagte, so als Diener Jesu Christi, es hört sich für das Fleisch, für die Seele oftmals schmerzhaft an. Was alles soll ich Jesus überlassen? Das hört sich nur deshalb schmerzhaft an, weil wir nicht 100% ein oder andere überzeugt sind, dass Jesus Christus dich absolut lieb hat und dass er alles, was er tut, nur zu deinem Guten, zu deinem Besten tut. Wir glauben es oft nicht. Wir glauben es nicht. Selbst in Hiobs Situation hat er es doch letztendlich zum Guten geführt. Der Teufel hat es böse gemeint mit Hiob und Gott hat ihn mehr und mehr gesegnet. Josef von seinen Brüdern verkauft, misshandelt, sagte zu ihm, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut mit dir gemeint. Glaubst du das in deinem Leben? Glaubst du das? Bist du deshalb bereit, alle Bereiche deines Lebens, deine Gedanken, deine Seele, deine Gefühle, deinen Körper, alles Gott zu verlassen? Weil du weißt, alles, jede Sekunde deines Lebens, jeder Bereich deines Lebens, jede Zelle deines Lebens gehört ihm und er macht es nur gut mit dir. Glaubst du das? Amen. Ja. Ein, zwei glauben es und die anderen, ich weiß, es ist die innerliche Freude, die euch hat fast zerrissen. Ich spüre es. Fast. Aber ich will darin auch wachsen. Versteht ihr? Ihr dürft es auch ausdrücken. Denn wir kommen zu den nächsten Versen. In dem. Denn jetzt kommen wir zum Praktischen. Wie tun wir das? Und da hoffe ich, dass wir über unsere schwäbische, unterallgäuer deutsche Mentalität hinausgehen, indem wir untereinander in Psalmen, Lobgesängen und geistigen Liedern reden. Und da war ich ganz überrascht, im Griechen steht da, indem wir untereinander, das kann man nicht so oder so sehen, untereinander zu sich selber und zueinander. Zu sich selber und zueinander. Das ist ganz wichtig. Was sagst du zu dir selber morgens im Spiegel? Was sagst du zu dir selber, wenn du im Auto sitzt und mit dem Fahrrad fährst, wenn du unterwegs bist, an deinem Arbeitsplatz sitzt? Was sagst du über dich selber? Ich Depp, ich Idiot, das begreife ich nie, schon wieder versagt, ich Loser, was weiß ich, welche Begriffe du alle hast, welche Äußerungen, Gedanken du über dich hast. Gott sagt, wenn du dem Heiligen Geist Raum geben willst, in allen Bereichen deines Lebens, ist so wichtig, indem, Vers 19, indem ihr untereinander zu dir selber und zu Bruder und Schwester, ich bin jetzt schon viele Jahre, kannst du sagen, bald Jahrzehnte in der Gemeinde, ich habe aber selten, das hast du vielleicht gar nicht erlebt, dass ein Bruder, eine Schwester, einen anderen gesagt hat, seinem so und so, geistliche Lieder so und so, dass sie sich so begrüßt hätten. Weißt du was, lieber Bruder? Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er führe dich zum frischen Wasser. Ach, hast du ein neues Auto? Die Kleidung sieht auch nicht schlecht aus. Komm, setzen wir uns. Gott hat schon angefangen. Wir sagen so viele Dinge aus dem Leben. Aber wann haben wir uns begrüßt? Mit Psalmwörtern, mit geistlichen Liedern. Das sagt aber Gottes Wort. Es erfüllt deinen Bruder, deine Schwester und es erfüllt mich. Aber fangen wir doch zu Hause an. Schatz, der Wecker hat gescheppert. Mach ihn aus. Du bist heute dran, ich bin dran. Kinder schon wieder. Oder du bist ein Gesegneter des Herrn. Er hat dich wunderbar gemacht. Die Liebe des Herrn ist mit dir. Du könntest dir Worte Gottes schenken lassen. Und es wird dein Herz und sein Herz erfüllen. Und versteht mir recht, auch wenn ich es jetzt nur mal wiederhole. Es geht nicht um Religiosität. Es geht nicht darum, aha, Anton und Thomas haben es gesagt, mach das so und so. Darum geht es gar nicht. Aber wenn wir wirklich Glück in unserem Leben haben wollen und Freude und Fülle in allen Bereichen an Geist, Seele und Leib, dann gibt es nur einen Weg. Das ist der Weg Gottes, das ist die Liebe, das ist Jesus. Das könnt ihr wirklich alle, ihr könntet alle Zeugnisse geben. Du kannst alles versuchen in der Welt. Aber bleibendes Glück, bleibende Freude gibt es nur in Jesus. Gibt es nur in Jesus. Damit ist nicht alles easy going und alles nur pink und alles ist nur wunderbar und toll. Aber schaut euch das Volk Israel an. Sie haben so viel Geschenk bekommen. In Ägypten hat Gott sie wachsen lassen über die Maßen, hat ihnen Hebammen gegeben, die dafür sorgten, dass das Volk zunahm und Gott danken können. Aber sie jammerten über den Pharao und die Sklaverei. In der Wüste, anstatt 20 Tage, waren sie 40 Jahre unterwegs. Natürlich war Manna nicht frittiert, was weiß ich, mit Stücken mit Nuggets belegt. War es auch nicht, keine Frage. Und das Wasser hatte keine Kohlensäure und war auch nicht dunkel, hat nach Cola geschmeckt, keine Frage. Man hatte genug Grund zu jammern. Aber man hätte auch sagen können, was unser mächtiger Gott ist. Wasser auf den Felsen strömen und lässt Wachteln vom Himmel fallen? Was für einem Gott dienen wir? Er macht Wege durch das Meer? Was für einem Gott folgen wir? Und Gott, das lesen wir an vielen Stellen in Mose-Büchern, Gott war es einfach zu viel. Es war ihm zuwider, heißt es. Es war ihm zuwider zu hören, wie sein Volk jammerte und jammerte und jammerte. Obwohl Gott so viel für sie getan hat. Und so denke ich an mein eigenes Leben. Wo bin ich so schnell bereit zu jammern? Und da schäme ich mich echt auch für Verhaltensweisen, sogar bei Tieren in der Gemeinde. Ich weiß es gar nicht, dann bitte ich an der Stelle auch um Entschuldigung. Mache ich ganz ehrlich. Ich weiß heute eine Situation, wo ich mich dafür schäme, auch als Nachbar, wie ich mich falsch verhalten habe, oder als Arbeitskollege, als Angestellter, als Bruder, als Schwester, in der eigenen Familie, als Sohn, als Vater, wo ich denke, warum muss ich da so jammern? Da kenne ich Situationen, möchte ich euch gar nicht sagen. Ich denke, was? Durchgeknallt kann der Thomas sein. Aber da geht manchmal einem so, was weiß ich, der Hengst dann durch, wo ich hinterher denke, echt blöd, echt blöd. Hinterher tut es einem leid, aber deshalb, gerade ihr jung seid, lasst euch da wirklich nicht entmutigen, sondern sagen, ja, seid dankbar. Seid dankbar für das Kindergeschrei. In deren Sicht, siehst du mir an einem anderen Herzen. In einem anderen Herzen. Seid dankbar für das, dass du jetzt an der roten Ampel stehst und Gott dir vielleicht sagt, schau mal gerade darüber. Die Person kannst du beten oder deinen Nachbarn erinnern. Sei dankbar für die Situation. Oder einen Arbeitsplatz, warum du die Beförderung nicht bekommen hast. Weil du vielleicht einen Auftrag genau an der Stelle hast. Es gibt so viele Dinge. Die Frage ist, welche Perspektive haben wir? Welche Perspektive? Und die, muss ich sagen, hat Josef im Alten Testament oder David oder Jesus vor allem, die haben die Perspektive Gottes eingenommen und gesagt, ja, so sieht es aus. Ich will nicht jammern. Von dem Volk Israel, wisst ihr es alles, kamen nur zwei durch Josua und Kaleb. Die anderen Jammerlappen, und in der Wüste auf Deutsch gesagt verreckt. Sie haben das gelobte Land nicht bekommen, als sie nur eins auf der Zunge hatten, jammern, jammern. Indem ihr untereinander redet, deshalb wäre schön, vielleicht schaffen wir es in Zukunft, in den Familien angefangen, in der Verwandtschaft, nicht gespielt, nicht gestellt, aber erfüllt vom Heiligen Geist, nach dem Gottesdienst, die Sensibilität des Heiligen Geistes. Herr, was willst du meiner Bruder, meiner Schwester heute Morgen sagen? Ich denke, Gott möchte es. Auch Worte aus den Psalmen, ganz konkret genannt, aus dem Alten, aus dem Neuen Testament, Worte, die du deinem Bruder, deiner Schwester in Christus weitergeben wirst. Die vielleicht die ganze Woche, vielleicht sogar ein ganzes Monat, ganzes Jahr begleiten werden. Und sag Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist so die Herausforderung. Sag unserem Gott dem Vater Dank für alles. Das ist wirklich die Frage, wie geht es dir damit? Sag ich mal ganz ehrlich, muss ich ja nicht laut sagen, aber beantworte es dir selber. Wie geht es dir mit Gott zu sagen, danke für alles? Meine Lebenssituation sieht jetzt nicht gut aus, denkst du vielleicht. Ich habe gerade Arbeitslosigkeit. Ich weiß auch, ich war über ein Jahr arbeitslos nach meinem Studium. Damals gab es halt Medizinerschwemme. Da war es recht schwer. Und oder als ein Beispiel, oder meine Partnerin, meine Ehefrau, meine Geliebte habe ich erst nach vielen Jahren bekommen, wenn man so sieht, menschlich gesehen, ja, sagen über 30. Und all den Zeiten dazwischen, Wartezeit am Arbeitsplatz, Wartezeit auf Partnerin und was weiß ich alles, habe ich sicherlich auch oft genug gejammert. Und ich weiß heute noch, wie ich ein Gebetstagebuch geführt habe und da manche Seiten rausgerissen habe im Unglauben, in Wut und Zorn und dachte, das reiße ich jetzt raus. Und ich bin nicht stolz drauf. Keine Frage. Im Nachhinein sage ich mir, und deshalb sage ich es auch meinen Kindern und sage es auch euch, gebt nicht auf, tut es nicht. Denn du brauchst nicht stolz sein auf das, wenn du es nicht erreicht hast. Aber im Nachhinein, Gott hat es doch gut gefühlt. Weil Gott genau die Zeiten entweder genommen hat, um mich schrägen Typen vorzubereiten auf die Ehe und Familie, weil es war vorher ein Trauma gewesen für meine Frau, meine Kinder, schlimm genug, sondern Gott hat die Zeit genutzt. Oder am Arbeitsplatz, weil Gott mich vorbereitet hat. Nicht in den anderen Sachen tun durfte in der Zeit des Wartens. Wir sehen oft mit dem ganz, ganz kleinen Horizont und vielleicht mit 2 Grad Perspektive. Jesus sieht 360 Grad. Vor allem ist er der Ewige. Er sieht gestern, heute und morgen. Wir sehen nur heute. Wir wissen ja nicht mehr, was heute Mittag um 12 Uhr ist. Wir wissen nicht, was morgen ist. Und dann fixiere ich mich als Thomas so drauf und denke, genau so muss es sein. Genau so muss es jetzt kommen. Genau das ist der Zeitplan. Genau das sind die Personen. Genau das ist der Ort. Wenn es nicht so kommt, dann ist Gott schuld. Nein, genau so nicht. Sondern dann zu sagen, danke für diese Zeit des Wartens. Denn Vater, wenn du mich warten lässt, als dein geliebtes Kind, Römer 8, 28, was steht denn da? Wir wissen, das ist doch ein ideales Wort für die Deutschen, die Wissenschaftsdeutschen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, ein paar Dinge, 20 Dinge im Leben garantiert zum Guten dienen. Okay, die ersten 10 Jahre nach der Taufe dienen dir alle Dinge, danach nicht mehr. Als Senior auch nicht mehr, als Single auch nicht mehr, als Arbeitslos auch nicht und als Frau erst recht nicht. Steht so nicht drin, aber so denken wir oft. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Denen, die in Liebe nach seinem Vorsatz berufen sind. So steht es drin. Jetzt frage ich euch, wenn ihr Kinder Gottes seid, für wen gilt dieser Vers nicht? Er darf jetzt aufstehen. Wem gilt dieser Vers nicht? Aber so steht es drin. Und so habe ich vor 20, 30 Jahren, obwohl ich schon als Jugendlicher Jesus in mein Leben aufnahm, habe ich trotzdem so, muss ich sagen, Israel-like in der Wüste reagiert und war gefrustet, gewütet. Und es war nicht a gentleman-like Gott gegenüber. Da kann ich Gott nur sagen, danke für seine Gnade, danke für seine Erbarmen und seine Güte und Liebe. Aus heutiger Sicht würde ich jedem meiner Kinder sagen und jedem jungen Menschen fragen, wenn Gott dir Wartezeiten gibt, egal in welchem Bereich, sag danke. Und wenn Gott dir momentan vielleicht Situationen zulässt und zutraut, also gerade dir zutraut, die dich herausfordern, sag danke. Sag danke alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich habe 6 Punkte, möchte euch mitgeben, was mich Undankbarkeit ausdrückt. Zum einen, wie ich selber in meinem Leben erfahren habe, Undankbarkeit drückt als allererstes Unglauben aus. Meine Mutter hat ja oft schon in meinem Leben gesagt, sie bereut, dass sie mich Thomas genannt hat. Thomas den Zweifler. Das hat mich dann auch lange begleitet. Hat einen zweiten Namen, ja, den hätte ich mir vielleicht auch eher gewünscht als ersten Namen. Aber so ist es halt. Aber trotzdem sagen wir, gut, warum hat dann Jesus aber einen Thomas erwählt, alle Achtung, als Apostel? Er hat sogar dem ehemaligen Zweifler die Chance gegeben, ein Gläubiger zu werden. Und das finde ich gut, möchte auch dir zusprechen. Wenn bisher in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart, vielleicht bis heute ohne Name Thomas, der Zweifler, Zweifel im Leben waren, dass Gott sagt heute zu dir, weißt du was, liebe Schwester, lieber Bruder, ich liebe dich von Herzen und ich gebe dir auch die Gabe des Glaubens in dein Herz, dass du festhältst an den Verheißungen, an den Worten, die Gott dir ins Herz gelegt hat, dass du festhältst daran, an den Verheißungen und weiterhin betest und vertraust und glaubst und nicht aufgibst. Der Feind sagt dir so viel über deine Menschen um dich herum, über deinen Partner, über deine Kinder, über deine Eltern. Vergiss es, gib's auf, hat keinen Sinn, alles umsonst. Lass es. Und du weißt nicht, ob du einen Mikrometer, einen Millimeter vor dem Ziel stehst. Und heute gibst du auf und morgen wäre das Ziel erreicht. Und dein Nachbar, deine Schwiegermutter, wie auch immer, dein Arbeitskollege bekehrt sich. Und gerade morgen ist er bereit zu sagen, du übrigens, gestern die Zahlen sind gestiegen. Was macht euch dein Glaubensleben aus? Und ist das Gespräch des Lebens mit ihm? Gibt nicht auf. Deshalb Undankbarkeit ist auch ein Ausdruck des Unglaubens. Deshalb glaubt ihr auch nicht, von Israel und landeten auch nicht im verheißenen Land. Dann der nächste Punkt, Undankbarkeit ist eine Haltung, die ansteckend ist. Hast du sicherlich erlebt, das findest du in der Zellgruppe so, im Hauskreis, in der Familie. Einer fängt an und ratzfatz machen die anderen mit, am Arbeitsplatz, ratzfatz. Es ist die Frage, ob wir als Botschafter an Christi Stadt berufen wurden von Jesus zu sagen, verbreite bitte die Undankbarkeit, schenk bitte, dass mehr Murren in Babenhausen zu hören und zu erleben ist. Ich freue mich über Murren, da steht nirgends drin. Aber so schnell geht es. Du fängst an und der Nächste macht mit. Die Haltung ist ansteckend. Ja? Die Haltung ist ansteckend. Der nächste Punkt, Undankbarkeit, richtet sich vor allem auf etwas, auf das Negative. Auf das Negative. Ah, es wird dunkler. Und deine Frau nebenan sagt, wow, der schöne Sonnenuntergang. Du kannst es so oder so sehen. Wie ich vorhin sagte, die Kinder schreien. Der andere würde sagen, hurra, sie atmen, sie kriegen Sauerstoff, sie leben, sie werden schon Grund haben. Ich habe so einen Plattfuß, du kannst drüber jammern und denken, gut, dass vielleicht sogar ein Ersatzreifen dabei oder irgendein Reparaturset. Aber genau da hält nirgendran irgendein anderer an, weil er dich braucht, weil er deine Worte braucht, deine Reaktion. Wir wissen so wenig, aber unsere Blicke sind auf das Negative gerichtet, wir sehen nicht die Perspektive Gottes. Als die 10 Brüder zurückkamen von Josef zu ihrem Vater und vor Josef standen, vor Jakob standen, was sagt dann Jakob? Josef ist tot und Simeon ist im Knast, das wollen sie mir noch Benjamin nehmen. Das war seine Perspektive. Ich sag mal 1-2 Grad Perspektive. War der Josef tot? Ganz und gar nicht. Das war der zweitoberste Macher in Ägypten, sein Sohn. Was weißt du über deine Kinder? Wann, was Gott aus ihnen machen will? Simeon im Knast, von wegen, der war unter dem Schutz des Zweithöchsten seines Bruders. Dem ging es doch besser als in Kanaan. Der war unter dem Schutz Josefs. Dem ging es gut. Und was Benjamin nehmen? Nein, die ganze Familie sollte in die Verheißung kommen, dass ein großes Volk Israel draußen steht. Aber das war die Perspektive des Stammvaters Jakobs mit seinem Blick, mit meinem begrenzten Horizont. Mit meinem harten Herzen, mit meiner Vorstellung, Gott, warum machst du es denn so und nicht so? Weil wir oft so ticken. Deshalb lass uns zurückgehen auch in unserem Leben, sagen, Gott, wie siehst du denn mein Leben? Wie siehst du mich als Single? Wie siehst du mich in meiner Situation als Ehepartner, als Familie, als Gemeinde, als Kleingruppe, als Ranger, als Jugend, wie auch immer, wie siehst du uns? Und lass uns dem Raum geben. Lass nicht aufs Negative schauen. Dann könnt ihr lesen, Zeit wegen selber im 4. Mose 11, Vers 1 oder Römer 1, 21, wo es heißt, dass Gott sie da hingegeben hat. Römer 1, 21, was steht da? Unter anderem auch drin, dass sie Gott nicht suchten und ihm nicht letztendlich den Dank gaben. Als allererstes stört sich Gott auch daran, dass die Menschen der Welt ihm nicht danken. Dass sie ihm nicht danken. Wisst ihr, wenn wir jetzt über die ganze Medienlandschaft richten, was sie auch über Gott schreiben mögen, will ich ja gar nicht kommentieren. Aber was die wenigsten sich dieser Journalisten im Klaren sind, Dass sie atmen, ist eine Gabe Gottes. Dass sie Herz schlägt, ist eine Gabe Gottes. Und wenn sie Zeilen schreiben, über Gott fluchen und schimpfen, über Freikirchen und Heiligen Geist und was weiß ich, über Israel, wenn sie alles negativ schreiben, dass sie es schreiben können, dass ihre Hand funktioniert, ihr Gehirn schaltet, als eine Gabe Gottes, indem sie mit keinem Wort danken. Mit keinem Wort. Dass sie morgens aufstehen, dass sie ihm nicht danken. Und deshalb sagt Gott, hat es sie dahin gegeben. Dass sie nicht wissen, sie könnten eine ganze Schöpfung Gott erkennen. Und sie danken ihm mit keinem Wort. Mit keinem Wort. Das ist Bosheit gegenüber Gott. Auch wenn ich in meinem Leben hart bin und nur Jammer und Negatives sehe, wisst ihr, dann ist es ein boshaftes, ein böses Verhalten gegenüber Gott. Weil ich sage, Herr, warum hast du das zugelassen? Das ist eine bescheuerte Situation. Das sind doch echt blöde Menschen, mit denen ich jetzt da zu tun habe. Wenn du so denkst und redest, egal ob in Gemeinde, außerhalb Gemeinde, sagst du letztendlich zu Gott, Gott, was du gemacht hast, ist entweder falsch, denn wir glauben ja, dass Gott souverän ist, dass er alles kann und alles seine Hand hält, das singen wir auch die Lieder, und dass er alles vermag, dass er der Herr ist, dass er der Souverän ist, dass er König aller Könige ist, der Herrscher des Universums, dann sagen wir ihm entweder, das, was du machst, ist falsch, oder du hast es nicht in der Hand. Und beides ist auf Deutsch gesagt Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Wenn das Gott unterstellt. Wenn du sagst damit Gott, du bist nicht Gott. Das Schicksal ist Gott, der Feind ist Gott, ich bin Gott, wir haben alle Arme in der Hand. Nur du Gott, du hast es nicht in der Hand. Denn du schaust dir nur zu und machst gar nichts. Das wäre die Haltung dessen, der Gott nicht dankt. Und ihm es noch vorhält. Das war die Haltung des Volkes Israel. Und das war die Haltung meines Lebens eine Zeit lang. Möge Gott mich bewahren, es so weiter zu leben. Gott zu danken in allen Dingen. Denn er wird sogar die negativen Dinge deines Lebens zum Guten führen. Er wird es. Es ist ein Lebensstil daraus geworden, lesen wir auch im 5. Buch Mose 14, Vers 2. Das Volk Israel hat diese Undankbarkeit zu einem Lebensstil gemacht. Und deshalb möchte ich uns eines zusprechen. Fange jeden Tag neu an, dankbare Gedanken, dankbare Worte und Sätze zu entwickeln. Nicht aus Religion, nicht aus Gesetz, nicht primär, weil ich es gesagt habe, sondern lass dein Herz vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist erfüllt sein. Denn es wird sehr schnell ein Lebensspiel draus. Du gehst heute ein paar Schritte durch den Rasen, da wird ein Trampelpfad draus, da wird ein weiterer Weg draus, da wird eine Autobahn draus und irgendwann gehst du nur noch auf diesen Weg. Nur noch auf diesen Weg der Undankbarkeit, des Anklagens, des Murrens, des Jammerns. Fang einen neuen Weg an, Schritt für Schritt. Ein Wort Dankbarkeit, ein Satz Dankbarkeit, ein Tag Dankbarkeit, eine Woche Dankbarkeit. Du wirst Gott sehen, du gibst ihm Hand. Und wie ich gesagt habe, der sechste Punkt nach Unglauben, nach der Haltung, nach der Ausrichtung aufs Negative und Bosheit und Lebensstil, letztendlich sind diese Menschen in der Wüste verblieben. Das Volk Israel blieb am Schluss in der Wüste. Bis auf die paar, die kamen und sagten, wow, das sind zwar große Leute, das sind zwar Waffen da, das sind zwar starke Städte, aber... Wir haben einen noch größeren Gott. Der hat uns dieses wunderbare Land gegeben. So haben Josua und Kaleb Gott geehrt mit Dankbarkeit. Danke für die großen Früchte. Danke für dieses herrliche Land, in dem Milch und Honig fließt. Wir haben nicht auf die Feinde geschaut, nicht auf die Probleme. Wir haben Gott gedankt dafür, in der Situation. Und deshalb lasst uns in der Dankbarkeit eine Haltung gegenüber Gott entwickeln. Er ist Herr über allem, ist ein Lebensstil. Und wie ich vorhin schon gesagt habe und du auch gesagt hast, 5,18, denn das ist der Wille Gottes für uns. Sei dankbar in allen Dingen. Sei dankbar, wenn Thomas sogar als diese 60 Minuten Lüftungszeit etwas überschritten hat, denn sie wird uns zum Segen sein. Sie wird uns zum Segen sein, meine ich ganz praktisch. Auch wenn es ein paar Minuten länger waren, aber es wird uns zum Segen sein, weil Gott unser Herz berührt. Du wirst hinausgehen, wenn du es umsetzt. Ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen. Du fährst anders Auto, ganz praktisch. Du gehst anders an die Arbeitsaufträge in deinem Leben hin. Es ist so. Du kannst dir sagen, einen riesen Stapel oder sagen, Arbeitsvorräte, super, Herr, mein Platz ist gesichert, ich habe zu tun. Oder sagen, Streit jetzt am Gartenzaun oder danke, Herr, für eine Möglichkeit, die Liebe Gottes in meinem Herzen meinem Nachbarn zu vermitteln. Oder spontaner Besuch von Schwiegermutter, Schwiegerpapa oder Enkelkind. Hat gar nicht gefasst, kein Kuchen im Rohr, nichts fertig. Oder danke, Herr, was du es draus machst, bin mal gespannt. Ganz praktisch im Leben. Die Haltung macht so viel aus. Und ich danke dir, Vater, hier geht es nicht um, bin ich überzeugt, nicht um Witze, nicht um Religion. Das ist wirklich so, es ist unser Leben, Herr, unser Leben. Denn du hast es uns vorgelegt. Wir wollen Dankbarkeit leben, Dankbarkeit leben. Denn wir haben allen Grund, du hast uns errettet, du hast uns erlöst, du hast uns befreit. Und wir haben ein neues Leben in Christus Jesus, Herr. Und alle Dinge müssen uns und müssen auch meinen Geschwistern hier in Babenhausen, in Memmingen und wo sie auch leben sonst, in ihrem Alltag, in ihren Ehen, Familien, auch den Alleinstehenden, Alleinerziehenden, auch in den Ehen, wo es kriselt, Vater, alle Dinge müssen ihnen zum Guten.